Deutschlandfunk. Streitkultur. Wie weit darf der Staat gehen, um seine Bürger vor gefährlichen Krankheiten zu schützen? Wie viel Freiheit muss der Einzelne entbehren, um die Gesundheit einer ganzen Gesellschaft zu erhalten? Das sind uralte Fragen, so alt vielleicht wie die Krankheiten selbst. Doch jetzt während der Corona-Pandemie bekommen sie neue Relevanz und Aktualität. Es geht um Maskenpflicht und Testpflicht, um Quarantäne und die Einschränkung von Freiheitsrechten. Und manche fürchten, eines Tages könne die Impfpflicht dazukommen. Deshalb fragen wir heute in der Streitkultur: Anordnen oder aufklären? Darf der Staat seine Bürger zur Gesundheit zwingen? Am Mikrofon ist Monika Dittrich. Und bevor ich Ihnen meine Gäste vorstelle, hier ein paar Stimmen zum Thema.
Wir sind mittendrin in dieser Pandemie.
Für jemanden wie mich, für die Reise- und Bewegungsfreiheit ein schwer erkämpftes Recht waren, sind solche Einschränkungen nur in der absoluten Notwendigkeit zu rechtfertigen.
Ein massiver Grundrechtseingriff, das muss jeden Tag immer neu angesichts der Lage überprüft werden.
Also notfalls könnten Zwangsmittel eingewendet werden.
Meine Vermutung wäre, dass die allermeisten Bürgerinnen und Bürger sich eine Impfung wünschten. Und überall da, wo wir durch Bereitschaft zum Ziel kommen, braucht es aus meiner Sicht keine Pflicht.
Sonst müssen wir wieder zu schärferen Maßnahmen greifen.
Die ganze Welt ist mittendrin in dieser Pandemie.
Darf der Staat seine Bürger zur Gesundheit zwingen? Das ist das Thema in dieser Streitkultur. Dazu begrüße ich meine Gäste. René Schlott ist Historiker am Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam. Und zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem der Nationalsozialismus, die DDR und Medien- und Kirchengeschichte, also eher andere Themen. Doch zuletzt hat er sich in Kommentaren und Interviews zum Lockdown und den Corona-Regelungen kritisch zu Wort gemeldet. Er spricht von einem Rendezvous mit dem Polizeistaat. Guten Tag, Herr Schlott.
Schönen guten Tag.
Und in Stuttgart begrüße ich Robert Jütte, emeritierter Direktor des Instituts für Geschichte der Medizin der Robert-Bosch-Stiftung, das er 30 Jahre lang geleitet hat. Er ist ein Kenner der Medizingeschichte, der Seuchen und der öffentlichen Gesundheitsfürsorge und auch der politischen Diskussion, die seit jeher dazugehört. Auch Ihnen herzlich willkommen, Herr Jütte.
Ja, guten Tag, Frau Dietrich.
Und wie immer in dieser Sendung haben Sie beide in einem ersten Aufschlag Gelegenheit, in höchstens einer Minute auf unsere Titelfrage zu antworten. Herr Jütte, darf der Staat seine Bürger zur Gesundheit zwingen?
Ich muss meine Antwort zweiteilen, einmal als Staatsbürger und einmal als Medizinhistoriker. Als Staatsbürger würde ich sagen, grundsätzlich ja. Grundsätzlich heißt es bei den Juristen, dass es Ausnahmen und Bedingungen gibt. Zum einen müssen diese Maßnahmen, wir werden darauf sicherlich im Einzelnen zurückkommen, geeignet, erforderlich, zumutbar und wahrscheinlich auch temporär begrenzt sein. Und dann kommt es, und das ist für mich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt, auf den Staat an, nämlich nur der Rechtsstaat darf es. Also wir müssen eine Rechtsschutzgarantie haben, die ist bei uns im Grundgesetz verankert. Wenn Sie mich aber als Medizinhistoriker fragen, dann grenze ich es nicht ein, sage unbedingt, weil eine Geschichte von 400 Jahren im Umgang mit Seuchen, von Quarantänebeschlüssen über Impfungen und so weiter, zeigt eindeutig, dass eben Freiwilligkeit nicht immer ausreicht und dass es immer auf eine Kombination ankommt. Und je nach Verhältnis, je nach Seuche, wird man so oder so entscheiden müssen.
Vielen Dank für Ihre erste Antwort. Und Herr Schlott, Ihre Gegenrede bitte. Darf der Staat seine Bürger zur Gesundheit zwingen?
Nein, allein das Wort Zwang und Staat ist für mich schon im Zusammenhang mit Gesundheit ein Problem. Unser Staat als Rechtsstaat, als freiheitlicher und offener Staat, sollte Freiheits- und Bürgerrechte, Bürgerinnenrechte als allererstes garantieren. Denn wo hat das Ganze sonst eine Grenze, wenn der Staat sozusagen sich für die Gesundheit aller Menschen verantwortlich fühlt? Wenn er sehr stark in das Privatleben eingreift, dann müsste mit dem gleichen Recht Zucker verboten werden, Alkohol verboten werden, das Rauchen, der Individualverkehr, all das ist für die Gesundheit der Menschen gefährlich. Aber der Staat sollte seine Rolle hier nicht überdehnen, vor allem dann, wenn es sowas gibt wie Zwang, wie Verpflichtung. Das ist nicht vereinbar mit einem freiheitlich-demokratischen Staat.
Nun hat vielleicht jeder Bürger in einem freien Land das Recht darauf, ungesund zu leben, krank zu werden und auch früher zu sterben. Doch bei einer ansteckenden Viruserkrankung wie jetzt Covid-19 und einer Pandemie geht es ja auch um die anderen Menschen, also um eine ganze Gesellschaft. Deshalb die Frage an Sie, Herr Schlott, da hat der Staat doch auch eine Fürsorgepflicht.
Die hat er, aber das Freiheitsversprechen unseres Staates bezieht sich ja nicht nur darauf, dass wir Freiheit von Covid-19 haben, sondern
Wir haben auch Redefreiheit, Versammlungsfreiheit. Wir haben andere Rechte in diesem Staat, die in den letzten Monaten zum Teil massiv verletzt worden sind, die zum Teil auch von Gerichten zurückgenommen worden sind. Das zeigt ja das Funktionieren unseres Rechtsstaates, dass Gerichte hier auch gesagt haben, bestimmte Maßnahmen sind nicht mehr verhältnismäßig, sind nicht vereinbar mit dem Grundrechtsgedanken unserer Republik. Und von daher, die Fürsorgepflicht muss der Staat schon ernst nehmen. Er darf ihr aber nicht alles unterordnen.
Nun sind Sie beide Historiker, deshalb will ich gerne mit Ihnen in die Vergangenheit schauen. Herr Jütte, ohne Zwang und die Einschränkung von Freiheitsrechten hätte man beispielsweise die Pocken nicht ausrotten können, oder?
Ja, nicht nur die Pocken. Also beginnen wir mal ganz früh, also mit der Erfindung der Quarantäne in Zeiten der Pest im späten Mittelalter, als in italienischen Stadtstaaten seit Ende des 14. Jahrhunderts man auf die Idee kommt, also dass Quarantäne eine Epidemie eingrenzen kann. Und man hat das dann auch rigoros durchgezogen. Und Quarantäne setzt in der Tat, und das ist auch damals schon in Italien der Fall gewesen, Eingriffe in die Freiheiten des Einzelnen ein. Nur, das war damals noch kein demokratischer Rechtsstaat, aber das Prinzip bleibt. Und es waren ja nicht nur die Armen davon betroffen, sondern auch die Reichen. Es wurden also Vermögen wurde vernichtet, Textilien verbrannt und so weiter. Auch das ist damals von den führenden Schichten als Problem und als Eingriffe in ihre ökonomischen und auch sozialen Privilegien aufgefasst worden. Also das Ganze hat eine Tradition und ich glaube, es macht in diesem Tagen auch mal Sinn, in die Medizingeschichte reinzuschauen und sich mal anzuschauen, wie man nicht nur in Zeiten der Pest, sondern insbesondere im 19. Jahrhundert, als ja der moderne Wohlfahrtsstaat entsteht, der Sozialversicherungsstaat und gleichzeitig auch also Impfungen, Zwangsimpfungen entwickelt werden, dass in dieser Zeit praktisch wir eine Möglichkeit sehen, mit unbekannten Krankheiten fertig zu werden. Und das Ganze ist temporär. Wir haben nach 1-2 Jahren mit der Cholera wieder diese Zwangsmaßnahmen zurückgefahren bekommen. Und das Gleiche gilt auch später mit der spanischen Grippe. Es ist nicht so, dass diese Maßnahmen jetzt auf Dauer, wie Sie vielleicht befürchten, unseren Rechtsstaat einschränken. Es ist eine Ausnahmesituation. Und ich betone Ausnahme und kein Notstand. Und der ist, glaube ich, in unserem deutschen Rechtsstaat also sehr gut abgesichert. Und dass das Infektionsschutzgesetz noch etwas polizeistaatliche Ursprünge hat, hängt auch mit der Geschichte dieses Gesetzes zusammen, das ja in das Jahr 1900 zurückreicht.
Ich würde da gerne noch eine Nachfrage stellen, Herr Jütte. Kann eine solche restriktive Gesundheitspolitik denn tatsächlich Menschenleben retten?
In der Tat, wenn wir uns anschauen, wir haben ja nicht nur die modernen epidemiologischen Untersuchungen, die zeigen, wie Quarantänemaßnahmen gewirkt haben. Man kann es sogar rückwirkend für die spanische Grippe 1918-19 haben wir zuverlässige Daten, unter anderem aus amerikanischen Städten, die genau zeigen, was passiert, wenn ich keine Quarantäne oder zu spät Quarantäne habe und wie viele Menschen daran gestorben sind und nicht. Das kann man heute noch sehr viel genauer messen. Also es besteht überhaupt kein Zweifel daran, dass also Quarantänemaßnahmen zweckmäßig und effektiv sind. Wenn wir über die Maskenpflicht diskutieren, dann gibt es noch ein Problem der Evidenz. Das kommt jetzt allmählich. Aber an der Quarantäne, das lehrt die Medizingeschichte und auch die historische Epidemiologie, da ist
und auch beispielsweise die Impfpflicht gegen Pocken.
Die Impfpflicht für die Pocken hat in der Tat im 19. und dann im 20. Jahrhundert, nachdem man die Probleme erkannt hat, also fehlende Wiederimpfung und auch nicht eine durchgehende Akzeptanz der Impfung, hat in der Tat die Pockenschutzimpfung dazu geführt, dass wir 1983 in der Bundesrepublik und etwas früher schon weltweit die Pocken für ausgerottet halten.
Herr Schlott, Pockenpest, Cholera, spanische Grippe, es gibt viele Beispiele für medizinische Erfolge durch restriktive Gesundheitspolitik. Sollte man diese Lehre nicht ziehen aus der Medizingeschichte?
Also als Historiker bin ich natürlich ein großer Anhänger der These, dass man aus der Geschichte lernen sollte. Nur wir lernen wahrscheinlich alle andere Schlussfolgerungen aus der Geschichte. Mir macht ein Staat, der das Versprechen abgibt, vor Krankheit und Tod schützen zu können, doch eher Sorge. Denn er ist in seiner Absolutheit ja kaum dann noch aufzuhalten. Ich habe auch grundsätzlich nichts gegen Quarantänemaßnahmen, solange sie kranke Menschen betreffen oder infizierte Menschen betreffen. Aber ein genereller Lockdown, der Kinder, Alte, eine gesamte Bevölkerung einsperrt, egal ob sie krank oder gesund sind, ob sie infiziert sind oder nicht infiziert sind, das ist doch eine Maßnahme, die mir völlig überzogen erscheint. Und ich denke, wir sollten doch immer auch überlegen, welche Art von Freiheit wir eigentlich tatsächlich einschränken und ob es nicht auch in den letzten Monaten seit dem März auch teilweise exekutive Exzesse gegeben hat, auch zum Teil Willkürmaßnahmen. Ich erinnere daran, dass in unserem Land alle Spielplätze geschlossen worden sind. Nichts deutet darauf hin, dass Spielplätze Hotspots von Corona-Infektionen sind. Ich erinnere daran, dass es in Bayern das Verbot gab, tatsächlich von der Polizei ein Buch auf einer Parkbank zu lesen. Also ich habe nichts gegen die Maßnahmen, aber ich glaube, wir sollten das Recht uns nicht nehmen lassen, auch alle diese Maßnahmen in ihren Einzelheiten, in ihren Details auch immer wieder kritisch zu hinterfragen.
Was fürchten Sie denn, was daraus folgt aus so einem Lockdown? Und es könnte ja durchaus sein, wenn die Infektionszahlen steigen, dass es einen weiteren Lockdown gibt.
Ich fürchte, dass es immer mehr auch zu einem Missbrauch dieser Maßnahmen kommt. Wir sehen es ja jetzt bei den Gästelisten, die erstellt werden in den verschiedenen Restaurants. Die werden jetzt für andere polizeiliche Zwecke genutzt. Es wird gesagt, es ist alles rechtmäßig. Also die Leute geben im Glauben daran, dass sie die Infektionsketten nachverfolgbar machen, ihre Daten preis in einem Restaurant, wenn sie eins besuchen. Und diese Listen werden jetzt vom Staat eben auch für andere Zwecke genutzt. Wir sehen es auch an den historischen Erfahrungen, die wir gemacht haben mit den Gesetzen nach 2001, nach den terroristischen Anschlägen. Auch hier gab es viele Sicherheitsgesetze, die unmittelbar auf eine Situation antworten sollten, die aber bis heute in Kraft sind und Menschen- und Bürgerrechte tatsächlich einschränken. Und ich fürchte, dass es doch zu einer generellen Änderung des Verhältnisses des deutschen Staates zu seinen Bürgerinnen und Bürgern kommt, wenn es eben immer mehr auch zu Zwangsmaßnahmen kommt, wenn man also liest, dass tatsächlich Leute, die aus dem Urlaub zurückkommen, an Flughäfen zwangsweise getestet werden und auch nicht davor zurückgeschreckt wird, zu sagen, im Zweifel werden wir das auch mit Gewalt durchsetzen.
Aber die große Mehrheit der Bürger befürwortet das ja und wünscht sich teilweise sogar noch härteres Durchgreifen. Wie erklären Sie sich das?
Das erkläre ich mir eigentlich mit einer großen Angst. Wir haben noch nicht viele Erkenntnisse über dieses Virus. Und ja, da hat sich so eine Eigendynamik entwickelt, die dann tatsächlich auch zu Überschussreaktionen führt, so würde ich das nennen. Und eine Mehrheit muss nicht unbedingt recht haben. Auch das kennen wir aus der Geschichte. Klar kann ich mir gut vorstellen, dass es hierfür eine Mehrheit gibt. Ich erinnere auch daran, dass es zum Beispiel im Vorfeld der Einführung der Tracing-App ungefähr 70% in Umfragen gesagt haben, dass sie bereit sind, diese App herunterzuladen und zu nutzen. Und im Moment liegen wir gerade mal bei 20% Nutzung.
Ich frage mich bei Ihrer Argumentation, wo bleibt denn da der Historiker? Ich meine, das, was wir im Pro-Seminar gelernt haben, heißt ja nicht schwarz-weiß zu denken, sondern die Geschichte ist immer grau und auch die Zeitgeschichte. Nun, es gibt ein sehr schönes Buch von einem amerikanischen Kollegen, das ich auch allen Hörern empfehlen möchte, von Peter Baldwin, es ist leider nicht ins Deutsche übersetzt, der zeigt, wie an Beispiel von vier Staaten, nämlich England, Schweden, USA und das Deutsche Reich, man seit 1830 mit der Cholera bis 1930 auf Seuchen reagiert hat und was die Grundlagen sind, ob es mit der Politik, mit dem Staat zu tun hat, ob es die Geografie ist, ob es die wissenschaftliche Erkenntnis sind. Ein sehr differenziertes Bild, das auch zeigt, wie zum Beispiel in Schweden sich eine Tradition schon seit dem 19. Jahrhundert abzeichnet, wo man in einem Bereich sehr lax ist und in dem anderen aber wieder sehr streng, Prostitution zum Beispiel, Syphilis, Geschlechtskrankheiten. Also auch da ergibt sich für die einzelnen Staaten, die sich heute als Beispiel nennen, ein durchaus differenziertes Bild, wenn man in die Geschichte blickt.
Ich will erstmal nochmal betonen, dass Deutschland natürlich 1830 ein völlig anderer Staat war, ein völlig anderes Staatswesen, als wir das heute kennen. Ich erwarte von einem Rechtsstaat, von einer Demokratie ein anderes Vorgehen als etwa von einer absoluten Monarchie oder von einem Fürstentum. Zum Zweiten, interessant ist doch, dass wir in keinem der skandinavischen Länder, wir leben jetzt zum 21. Jahrhundert, daran messe ich diese Länder auch, dass wir in keinem dieser skandinavischen Länder eine Maskenpflicht zum Beispiel haben. Und keines dieser Länder weist höhere Infektionszahlen als Deutschland auf. Also offensichtlich gibt es doch, wir hatten es eben schon angedeutet, für die Maskenpflicht nicht unbedingt eine wissenschaftliche Evidenz.
Naja, in Schweden sind die Zahlen schon wesentlich höher berechnet auf die Einwohnerzahl.
Deshalb sage ich genau, in allen skandinavischen Ländern, Sie können sich bitte auch nochmal Dänemark und Norwegen anschauen, auch Finnland anschauen, alles Beispiele, wo es keine Maskenpflicht gibt und eine sehr geringe Infiziertenzahl. Die Leute gehen übrigens trotzdem im Supermarkt einkaufen, weil sie natürlich für ihr tägliches Leben sorgen müssen.
Aber es waren die Schulen geschlossen, es waren andere. Die Maskenpflicht ist also sozusagen ja nur ein kleiner Ausschnitt und sicherlich nicht der evidenzbasierteste von allen. Aber im Bereich Quarantäne waren Norwegen und Finnland und insbesondere Dänemark natürlich also ganz anders aufgestellt und auch ziemlich wütend auf ihren Nachbarn Schweden. Also das können Sie doch nicht verleugnen.
Ich darf Sie daran erinnern, dass in Dänemark die Schulen sehr, sehr früh wieder geöffnet haben und zwar in einem Regelbetrieb. Und dass es dort nicht zu einer Erhöhung der Infektionszahlen kam. In Dänemark hat man die Schulpflicht sehr viel ernster genommen als bei uns, wo wir ja heute immer noch dabei sind, überhaupt zu überlegen, ob es überhaupt möglich ist, in einen Regelbetrieb der Schule zurückzukehren. Sie hatten mich aufgefordert, nochmal historisch zu argumentieren, und ich habe mit großem Interesse eine Schrift von Wilhelm von Humboldt gelesen aus dem Jahr 1792, die den schönen Titel trägt: Ideen zu einem Versuch, die Grenzen der Wirksamkeit des Staates zu bestimmen. Und in dieser Schrift beschäftigt sich Wilhelm von Humboldt genau eben mit diesem Aufstieg des Nationalstaats, mit dem Aufstieg des Freiheitsgedankens, aber gleichzeitig auch mit dem Aufstieg des Gesundheitsstaates. Und er warnt davor, vor über 200 Jahren, moralisches Übel anzurichten, um physisches zu verhindern oder zu verhüten. Der Staat soll nämlich auf keine Weise für das positive Wohl der Bürger sorgen, daher auch nicht für ihr Leben und ihre Gesundheit. Und so dürfe der Staat auch niemand unter Verweis auf die allgemeine Gesundheit in den Genuss seiner Menschen- und Bürgerrechte kränken. Das fand ich doch sehr erstaunlich, dass da jemand schon zu seinem frühen Zeitpunkt genau davor gewarnt hat, dass der Staat hier zu übermächtig wird, dass er sich zu stark auch in das Privatleben der Menschen einmischt. Ich glaube, der Staat hat eine wichtige Aufgabe, nämlich die Infrastruktur für ein Gesundheitswesen bereitzustellen, alle Ressourcen in ein funktionierendes Gesundheitswesen hineinzustecken. Aber er hat nicht das Recht, so stark in das Privatleben von Menschen einzugreifen. Er hat auch nicht das Recht, in die Gesichter der Menschen tatsächlich zu greifen und einen Zwang zu verkünden. Ich habe nichts dagegen, wenn jemand so eine Maske trägt und wenn er das zum Schutz für sich und für andere tut. Aber der Staat darf das nicht mit Zwangsmitteln durchsetzen, darf das auch nicht mit Bußgeldern durchsetzen.
Hier ist der Deutschlandfunk mit der Streitkultur. Heute zur Frage, ob der Staat seine Bürger zur Gesundheit zwingen darf. Meine Gäste sind der Historiker René Schlott vom Leibniz-Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam und Robert Jütte, Professor für Medizingeschichte. Beide wegen Corona und Abstandsgebot zugeschaltet per Smartphone-App. Die Leitung ist nicht ganz einwandfrei. Wir bitten unsere Hörer um Verständnis. Nun kennen wir diesen Zielkonflikt zwischen staatlichem Eingriff und individueller Freiheit auch bei anderen Gesundheitsthemen. Viele haben Sie jetzt schon angesprochen. Herr Schlott, soll der Staat es denn einfach mit ansehen, wenn ich mich mit Rauchen, Alkohol, Fett und Zucker zugrunde richte?
Nein, er soll Anreize schaffen, genau das nicht zu tun. Und es gibt ja Anreizsysteme dafür, das nicht zu tun. Auch aufklären soll er vor allen Dingen darüber, wie gefährlich so etwas ist.
Also Nudging betreiben, wie es die Verhaltensökonomen nennen, den Bürger ein bisschen in die Richtung schubsen.
Na, das kann der Staat tun, weil ihm ja auch Folgekosten da drohen, wenn er zum Beispiel einen übermäßigen Alkoholkonsum sozusagen zulässt oder das Rauchen sich weit verbreitet. Das ist ja etwas, was nicht auf Kosten der Allgemeinheit gehen muss. Aber er soll halt nicht das Ganze mit Zwangsmaßnahmen tun. Das ist ein Staatsverständnis, das ich nicht habe. Ein Staat soll Regeln bieten, er soll eine Infrastruktur bieten, aber nicht sozusagen in das Privatleben der Menschen so stark eingreifen, dass er die Freiheitsrechte beschränkt.
Ich würde Herrn Schlott widersprechen, und zwar würde ich nochmal darauf hinweisen, dass es ein Unterschied ist, ob wir jetzt hier über erhöhten Zuckerkonsum, Diabeteszunahme und so weiter sprechen oder ob sozusagen ein gesamtes Gesundheitssystem vor dem Zusammenbruch steht, und das haben wir in Italien erlebt, wir erleben das jetzt zum Teil in Israel, und ich meine, dann ist sozusagen, wenn die Grundversorgung der Bevölkerung und Leib und Leben wirklich massiv bedroht sind, dann reicht eben Nudging allein nicht aus. Und übrigens, Herr Schlott, das ist ja nun das Kennzeichen unserer Bundesrepublik. Natürlich gibt es Missbräuche und es gibt hier und da merkwürdige Erscheinungen. Sie haben das im Bereich mit Parkbänken und auch in der Durchsetzung der Maskenpflicht angesprochen. Aber es zeigt sich ja nun, dass der Föderalismus, der übrigens auch im 19. Jahrhundert in Deutschland angelegt war, ganz unterschiedliche Strategien anwendet. Und insofern sind wir kein Zentralstaat, der hier also den Rechtsmissbrauch auf einer großen, gefährlichen Ebene betreibt. Und ich finde, nachdem Sie jetzt schon wieder Humboldt zitiert haben, möchte ich also auch nicht nachstehen und möchte mal Kant, der ja nun also nicht nur über den Staat, sondern vor allen Dingen über die Tugenden des Bürgers gesprochen hat und eine Pflichtethik. Und der hat diesen schönen Satz geprägt, den Sie in der Grundlegung der Metaphysik nachlesen können. Pflicht ist die Notwendigkeit einer Handlung aus Achtung fürs Gesetz. Und ich vermisse im Moment ein bisschen diese Notwendigkeit der Pflicht und die Achtung fürs Gesetz.
Offensichtlich führt diese Pandemie zu einer enormen Polarisierung der Gesellschaft. Denn es gibt diejenigen, die total gegen die Regeln sind und andere, die es sehr befürworten und sogar vielleicht noch restriktivere Regeln fordern. Es kursieren immer mehr Verschwörungserzählungen und tatsächlich müssen sich Kritiker der Corona-Regeln auch anhören, den Verschwörungsideologen auf den Leim gegangen zu sein. Herr Schlott, wie ist das mit Ihrer Kritik an den Corona-Regeln? Müssen Sie sich das auch anhören?
Nein, das muss ich mir nicht anhören, da ich ja schon sehr früh Kritik an diesen Maßnahmen erhoben habe, noch lange bevor es irgendwelche Verschwörungstheorien dazu gab. Und von daher betrifft mich das nicht und ich leiste diesen Verschwörungstheorien auch keinen Vorschub, weil ich ja nicht sage, dass es irgendein Plan, der dahinter steckt oder der irgendeine höhere Macht, die jetzt hier vorhat, unsere Freiheitsrechte einzuschränken. Nein, ich glaube vielmehr, dass es hier ein ziemlich kopfloses Agieren der Politik gab, die sich jetzt in eine Rechtfertigungsspirale begeben hat, aus der man irgendwie nicht wieder rauskommt. Wichtig ist ja, und diese Unterscheidung wird oft auch gar nicht gemacht, ein Corona-Infizierter, selbst wenn die Zahlen jetzt wieder steigen, bedeutet nicht, dass diese Infizierten alle im Krankenhaus auf einer Intensivstation landen. Der Zusammenbruch unseres Gesundheitssystems steht nicht bevor. Wir haben über 30% freie Intensivbettenkapazitäten in diesem Land. Also eine Zunahme der infizierten Zahlen führt nicht automatisch zu einer Zunahme der Covid-19-Erkrankten. Und ich finde, diesen Unterschied muss man doch auch machen. Und ich glaube, mit einer sachlichen Debatte und mit einer sachlichen Aufklärung, mit einem Argumentationsaustausch kann man all diesen Verschwörungstheorien und dem anderen Geschwurbel auch ziemlich gut aus dem Weg gehen.
Aber wie kommt es zu dieser Polarisierung?
Naja, ich würde sagen, das ist ja schon eine einmalige historische Situation, die wir hier haben. Also wenn wir jetzt als Zeithistoriker schaue ich mir an, wie ist die Situation seit 1949 in diesem Land gewesen? Und wir hatten noch nie derartige massive Grundrechtseinschränkungen. Deshalb ist es eine neue Situation, mit der man erstmal umgehen muss. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Leute eben auch dann auch Fragen stellen und sagen, Moment mal, ist das denn gerechtfertigt in diesem Sinne? Und viele andere, die dann sagen, das ist gerechtfertigt, weil sie eben an die erste Stelle der Prioritäten jetzt erstmal die Gesundheit gesetzt haben.
Herr Jütte, muss das so sein? Führen Seuchen zu solchen Debatten und vielleicht auch zu einem Auftrieb von Verschwörungserzählungen?
Also die Verschwörungstheorien haben im Mittelalter schon angefangen mit der Brunnenvergiftung, die angeblich die Juden begangen haben. Wir haben im 19. Jahrhundert, dann sind plötzlich die Ärzte für die Cholera, es werden Schwestern und Personal totgeschlagen. Wir haben jetzt auch bei Corona ja in Südamerika gesehen, dass auch ärztliches Personal, also nicht nur täglich angegriffen wird und bedroht wird. Also das hat eine lange Tradition und ich warne nur davor, dass also jetzt, Herr Schlott, ich werde Sie sicherlich nicht hier zum Verschwörungstheoretiker machen, aber wenn Sie in einem Artikel in der Taz also schreiben, also wir sind nicht weit von einer Bürokratie entfernt und wir machen ein Rendezvous mit dem Polizeistaat. Also ich meine, da sind wir weit von entfernt und das ist natürlich Wasser auf den Mühlen von einem bunten Gemisch von Esoterikern, die wir in Berlin dann auch auf der Straße gesehen haben, von Impfgegnern, die schon seit dem 19. Jahrhundert immer 10% einer Bevölkerung repräsentieren, die sehr vehement gegen den Impfzwang gehen, gegen gutmeinende Bürger, die sich plötzlich nur also mal in ihren angenehmen Lebensgewohnheiten gestört sind und solche, die sich vielleicht wirklich noch Sorgen machen. Also dieses bunte Gemisch und ich habe das Gefühl, dass sie Öl ins Feuer gießen mit solchen Begriffen, auch mit einer Kriegsmetaphorik, die von Ihnen angesprochen wird. Also da können Sie sich leider nicht ganz von distanzieren.
Erstmal in der Taz habe ich einen Artikel geschrieben, sondern es war ein Interview, das mit mir geführt wurde, in dem ich den Begriff Bürokratie auch nie genannt habe. Und ganz im Gegenteil, ich habe davor gewarnt, Kriegsmetaphorik zu verwenden, wie es zum Beispiel Macron in seiner Fernsehansprache getan hat, wie es zum Teil auch Angela Merkel gemacht hat. Denn alles, was mit Krieg zu tun hat, müssen wir aus dieser Sache heraushalten. Kriegsmetaphorik kann für alles Mögliche dienen und kann als Vorwand für alles Mögliche genutzt werden. Deshalb habe ich eher davor gewarnt, das zu nutzen. Und ich finde, die Kritik an diesen Maßnahmen darf man nicht Verschwörungstheoretikern überlassen. Die müssen von Staatsbürgern und Staatsbürgern mit guten Argumenten ausgesprochen werden. Und diese Aufgabe nehme ich wahr.
Wir sind fast am Ende unserer Sendung angekommen und wir fragen unsere Gäste gerne zum Schluss, ob es etwas gibt wie einen kleinsten gemeinsamen Nenner. Herr Jütte, können Sie der Kritik von René Schlott etwas abgewinnen?
Teilweise ja. Ich würde sagen, unser gemeinsamer Nenner ist, in dem schon angesprochenen Interview hat er beklagt, dass wir als Historiker systemirrelevant sind. Ich glaube, das Gespräch heute zwischen zwei Historikern, wenn auch mit unterschiedlicher Meinung und auch unterschiedlichen Schwerpunkten Zeitgeschichte und die neuere Geschichte, zeigt nochmal, wie wichtig der historische Rückblick ist. Und ich glaube, wenn Herr Schlott sich darauf einigen kann und über die Details, was heute die Einschätzung anbetrifft, da liegen wir sicherlich auseinander. Aber ich glaube, was den Beruf des Historikers anbetrifft, und ich glaube, so versteht er sich ja auch noch, haben wir viele Gemeinsamkeiten.
Und Herr Schlott, gibt es ein Argument von Herrn Jütte, das Sie heute besonders überzeugt hat?
Wichtig ist ja erstmal, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und das ist eigentlich mir das Wichtigste, dass man also sagt, ich höre den anderen an, ich höre mir seine Argumente an, ich bin auch bereit, von ihm zu lernen und sich da auszutauschen. Ich glaube, das ist ja etwas, eine wichtige Grundvoraussetzung für eine offene Gesellschaft, wie das funktioniert in einer offenen Gesellschaft, dass man im Austausch bleibt, dass man eben nicht den Gesprächsfaden abreißen lässt. Und ich kann durchaus verstehen, wenn man auch diese Maßnahmen alle gutheißt und sie auch mit historischen Gründen loben kann. Ich bleibe aber dabei, dass ich das alles durchaus skeptisch sehe und dass ich mir das Recht, auch kritische Fragen stellen zu lassen, auch nicht nehmen lasse.
Vielen Dank Ihnen beiden, den Historikern René Schlott und Robert Jütte, für Ihre Bereitschaft, hier miteinander zu diskutieren. Das war die Streitkultur im Deutschlandfunk mit Monika Dittrich. Vielen Dank fürs Zuhören.